Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Am 29. Oktober wird die Türkische Republik 100 Jahre alt. Ihre noch junge Geschichte ist voller gewaltsamer Brüche, die Verfolgte und Andersdenkende zur Emigration zwangen. Viele gingen nach Deutschland. In drei Romanen setzen sich türkischstämmige Autorinnen und Autoren mit dem Land auseinander, in dem sie ihre Wurzeln haben. Sie bringen literarisch wenig beleuchtete Ereignisse in Erinnerung, die bis heute enorme Nachwirkungen haben.
Nur war nach Deutschland gekommen, um den Chauvinismus der türkischen Gesellschaft für immer hinter sich zu lassen. Ihre Brüder, die sie misstrauisch kontrollierten, obwohl der Vater ein Verfechter der westlichen Lebensweise war. Männer, die glaubten, sie bewerten zu dürfen und die sie stets wissen ließen, zu welchen Urteilen sie kamen.
Im Roman von Mark Sinan geht eine junge türkische Frau von der Schwarzmeerküste Anfang der 1970er Jahre nach Deutschland.
Weil die Gesellschaft, in der sie lebt, immer eine Bedrohung war.
Mach dies nicht, mach jenes nicht, sprich nicht, widersprich nicht. Ein Mädchen tut dies, ein Mädchen tut das. Achte Gott ein bisschen, achte deinen Vater, achte deine Mutter, achte deine Jungfräulichkeit, achte die Türkei, achte deine Jungfräulichkeit, achte die Türkei.
Eine Bedrohung erstmal für sie als Frau in ihrer Unabhängigkeit. Das war für sie, glaube ich, der äußere Motor, also sowohl der Figur als auch meiner Mutter.
Mark Sinans Debütroman ist autofiktional. Die Mutter des Autors heißt wie die Romanfigur Nur. Der Name bedeutet gleißendes Licht. So lautet auch der Titel seines Buchs.
Sie war geflohen vor den Müttern, für deren Söhne sie nicht gut und schön genug war. Sind es meine schiefen Zähne? Dachte sie. Warum sonst dürfen die Söhne dieser Mütter mich nicht lieben? Sie ahnte, es gab da etwas, aber sie war sich selbst zu fern, um dieses Etwas zu denken.
Der innere Motor, also das, was dahinter steht, ist noch eine größere Bedrohung. Also eine große Verunsicherung. Meine Mutter hat immer gesagt, sag nie jemandem in der Türkei, dass wir Armenier sind.
Nach einem Jahr in München spricht Nur fließend Deutsch. Sie arbeitet als technische Zeichnerin und findet den richtigen deutschen Mann.
Und dann auch diese Ethnizität finde ich auch interessant. Also meine Eltern waren beide keine religiösen Menschen, aber dass sozusagen dann eine Nachkommen einer verfolgten Christin, die ihr Christentum verleugnet, einen Christen heiratet, ist auch nicht ganz bedeutungslos, glaube ich.
Exil Almanya, die türkische Republik im deutschsprachigen Roman von Sabine Voss.
Die zentrale Figur in Mark Sinans Roman »Gleißendes Licht« heißt Kaan und ist der gemeinsame Sohn von Nur und ihrem deutschen Mann. Kaan ist der Enkel einer Überlebenden des Völkermords an den Armeniern und Erbe eines Traumas. Er trägt eine unsichtbare Last, die er lange nicht zu benennen weiß. Denn über seiner armenisch-türkischen Herkunft liegt etwas Unausgesprochenes, Dunkles. Besuche bei seinen Großeltern in Orgu am Schwarzen Meer erlebt der Junge aus dem Münchner Vorort als krassen Weltenwechsel.
Jedes Jahr, wenn Kaan und seine Mutter mit dem Bus im Dorf ankamen, musste Kaan sich von Neuem an die Gerüche gewöhnen. Lindenblüten und Hühnerdreck, feuchte Erde, Meersalz und Algen. Und jedes Jahr sagte Wahide, seine Großmutter, zur Begrüßung, »Nur, San Misin, bist du es, Nur?« Sie schleppten den Koffer die freistehende Außentreppe hoch in den ersten Stock. Sein Großvater Hüseyin, der Dede, sitzt in der Küche und isst mit glänzenden Fingern grüne Bohnen und sauren Joghurt. Auf der Gasflamme des Herds köchelt seit dem Morgen Lindenblütentee in der verbeulten Aluminiumkanne. Dennoch ist sein Haus das Produkt einer radikalen Vision, die im Kontrast steht zur Provinzialität seiner Umgebung. Der Dede ist Republikaner, ein Laizist durch und durch, und er verlässt seine vier Wände nur im dreiteiligen Anzug, mit Hut und elegantem Gehstock. Er hat das Haus entworfen. Es hat drei Stockwerke. Am vierten wurde schon gebaut, als Kaan das erste Mal zu Besuch kam, aber es wird nie fertig.
Hüseyin war einmal ein reicher Haselnussfabrikant, bis er insolvent ging. Das hat er mit Mark Sinans Großvater gemeinsam. Ebenso seine Ehe mit Vahide, einer Überlebenden des Völkermords an den Armeniern. Wie im Roman wurde Vahide als Kind Nachbarn in Obhut gegeben, weil ihre Eltern flüchten mussten.
Also ich kann das bis heute nicht sagen, warum mein türkischer Großvater diese armenische Frau geheiratet hat. Ich weiß nur, dass er tatsächlich zum Zeuge des Genozids wurde in Istanbul. Und das hat ihn sicherlich sehr umgetrieben. Der muss sich damit irgendwie beschäftigt haben.
Der Hüseyin im Roman ist allerdings ein Profiteur des Genozids. Als die Ländereien reicher Armenier gegen Gefälligkeiten verschleudert wurden, war er zur Stelle. Nach Ende des Ersten Weltkrieges gehörte ihm alles, was zuvor Artun Bey, dem angesehensten Armenier weit und breit, gehört hatte, dem leiblichen Vater von Vahide. Der Profiteur heiratete das Opfer. Wirklich nur aus Liebe? Aus schlechtem Gewissen? Oder war die schöne Vahide sogar Hüseyins Beute? Tatsächlich konnte die Türkei mit den Enteignungen der Armenier auch die leeren Kriegskassen füllen und einen Platz unter den großen modernen Industrienationen anstreben. Bis heute werden Raub und Völkermord nicht nur geleugnet, allein die Erwähnung gilt als unpatriotisches Verbrechen.
Für meine Großmutter war ihre armenische Herkunft schambesetzt. Für die war das etwas, worüber man nicht spricht, was sündhaft ist, regelrecht. Und meine Mutter war die einzige in der Familie, die offen darüber gesprochen hat. Im Rest der Familie war das einfach absolut kein Thema. Und selbst meine Mutter war, bis sie letztes Jahr starb, im Grunde ihres Herzens immer eine Kemalistin. Ihre Liebe sozusagen zu Kemal Atatürk hat sie nie in Frage gestellt. Also das war ein großer Mann, der die Frauen befreit hat.
Kein Kemalist zu sein, zu sagen, ich bin gegen das, wofür Atatürk steht, ist wirklich Hochverrat. Man ist gegen die Türkei, weil Atatürk ein Synonym ist für das Bestehen dieser Nation.
Özge İnan ist Journalistin und Autorin eines historischen Romans über die Türkei.
Das wird eben wirklich so gesehen und offen ausgesprochen. Wenn es Atatürk nicht gegeben hätte, hätte es uns nicht gegeben. Wir wären jetzt unter imperialistischer Vorherrschaft und wir wären nichts und niemand. Und er hat uns das Leben geschenkt. Das ist so stark, das kann nicht mal Erdogan antasten.
An der Seite von Deutschland verloren die Türken den Ersten Weltkrieg gegen die Briten, Franzosen, Griechen, Italiener. Das Osmanische Reich lag in Trümmern. Gemäß dem Vertrag von Sèvres im Jahre 1920 sollte es einen Großteil seines Territoriums verlieren. Damit ging ein alter europäischer Traum in Erfüllung: die Zerschlagung des Osmanischen Reichs und seine Aufteilung unter den Siegern.
Dann kam der Befreiungskrieg 1922 unter Kemal Atatürk und der endete 1922 damit, dass die türkische Armee siegreich war, und dann kam es eben zu neuen Vertragsverhandlungen, und diese Vertragsverhandlungen haben die vorher relativ weitreichenden Rechte der Minderheiten völlig zertrümmert. Die Gründung des türkischen Nationalstaats ist verknüpft mit dem Vertrag von Lausanne, und dieser Vertrag ist natürlich der Beginn der Katastrophe für die Minderheiten.
Als 1923 die Republik in den Grenzen der heutigen Türkei ausgerufen wurde, gab es einen neuen Staat, aber noch keine Nation für diesen Staat, sondern nur einen ethnischen Flickenteppich. Die Gründer der Republik lösten das Problem, indem sie all jene auf dem Boden des neuen Staates zu Türken erklärten, die sunnitische Muslime waren. Juden, Armenier, Griechen oder Jesiden hatten nur noch den Status einheimischer Ausländer. Aber auch für schiitische Aleviten, Lazen, Araber, Tscherkessen, Kurden galt ab jetzt eine Sprache, eine Nation, ein Staat und eine Fahne.
Dieses Konstrukt war von Anfang an wahnsinnig instabil, führt dazu, dass bis heute eben da kein friedlicher Staat möglich ist, weil man quasi sich nie damit beschäftigt hat, was das eigentlich für Konsequenzen hat, dass eben so viele Hunderttausende ihrer Identität beraubt wurden oder die eben unterdrücken müssen und so weiter. Und das zeigt eben, dass eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist zu erinnern und diese Erinnerung zu bewältigen, überhaupt nicht gesund sein kann. Das beweist die Türkei seit jetzt 100 Jahren.
Man kann in dieser Ideologie schon schwul sein oder einer Minderheit angehören. Aber man darf nicht zu laut dabei sein. Man darf nicht zu sehr die Mehrheitsgesellschaft stören. Man darf nicht zu viel Unruhe stiften. Und daran merkt man eben, diese Ideologie kommt aus einer Zeit, da war tatsächlich die Republik jung, wackelig, immer bedroht. Und die Herrschaft von Atatürk und seinen Leuten war noch nicht so gefestigt und sie hatten wirklich einfach Angst.
Özge İnan erzählt in ihrem Debütroman »Natürlich kann man hier nicht leben« eine Migrationsgeschichte aus der Generation ihrer Eltern. Ihre Figuren Hülya und Selim sind exemplarisch für viele junge linke Frauen und Männer, die in den 1980er und 90er Jahren als politisch Verfolgte und von Haft Bedrohte ins Exil gehen mussten. Die Autorin hat im Freundeskreis ihrer Eltern Gespräche geführt und Material für ihre Geschichte gesammelt, die 1980 mit dem Militärputsch beginnt. Es war der dritte von bis heute 5 Militärputschen in der Geschichte der türkischen Republik.
Die Affinität zum Putsch, woher kommt die? So wie sich mir das darstellt, die allererste Regierung der Republik Türkei unter Atatürk selber bestand aus Soldaten. Und deswegen, weil die Gründung der Republik der Sieg einer militärischen Clique war, muss man das heutige Militär auch so verstehen. Man sieht sich als Nachfolger und man sieht sich auch wirklich als Wächter, als Hüter dieser Tradition.
Jahrzehntelang war das Militär die selbstbewusste mächtige Bastion der türkischen Republik. Obwohl nicht vom Volk gewählt, bewachte die Generalität die Fundamente des Staates, machte Jagd auf Kommunisten, Islamisten, Intellektuelle, setzte Politiker ab, stürzte demokratisch gewählte Regierungen. Dem Staatsstreich von 1980 folgte eine jahrelange Militärdiktatur. Er ging als 12. September in das nationale Gedächtnis ein.
Die Wolken über Göltepe hingen ungewöhnlich tief für Anfang September. Sonst war es ein Montagnachmittag wie jeder andere. Seit jenem Tag, der sich bald zum ersten Mal jähren würde. Wenn die Soldaten vorbeipatrouillierten, mit ihren glatt rasierten Knabengesichtern und den Fingern am Abzug ihrer Gewehre, im ewig gleichen, gemächlichen Schritt den Schotterweg hinauf, senkten die Männer auf den Terrassen der Cafés die Stimmen. Frauen, die man in den flachen Wellblechhäusern routiniert Fensterputzen sah, wendeten den Blick ab und zogen die Vorhänge zu, obwohl die Seife noch von den Scheiben tropfte. Die Mädchen, die auf den schiefen Bänken vor den Häusern Sonnenblumenkerne knackten, verstummten. Niemand wusste, ob die Soldaten es bemerkten oder ob sie glaubten, Göltepe, dieses Arbeiterviertel in den Hügeln Izmirs, sei nun einmal ein besonders stiller Ort.
Hier wächst Hülya als zweite Tochter von 4 Geschwistern auf. Familie Tekin ist ein Spiegelbild der durchschnittlichen türkischen Mehrheitsgesellschaft der 1980er und 90er Jahre. In ihrem patriotischen Nationalstolz, in ihrem Verhältnis zu Minderheiten, in ihrer traditionellen Auffassung von den Geschlechterrollen.
Mir war es sehr wichtig, dass Hülyas Eltern unpolitische Menschen sind. Der Vater auch vor allem macht sich, und wenn der Vater so ist, dann ist ja die Familie so, wir sind im Patriarchat unterwegs. Das heißt, der Vater macht sich auch nicht so viel aus Religion. Dem Vater ist eigentlich mehr oder weniger egal, der Kurde ist der Araber, ist der Türke, Hauptsache Moslem so ungefähr.
Hülyas ältere Schwester Canan hat sich in Yashar, einen kurdischen Jungen, verliebt.
Hülyas und Canans Vater, der sieht, der Junge wird eine Autowerkstatt erben, der hat irgendwie ein gutes Auskommen, meine Tochter liebt den, okay, dann sollen die halt heiraten. Weil man muss ja sehen, auch das Patriarchat will natürlich funktionierende Ehen. Und funktionierende Ehen kommen am besten zustande, wenn die Leute sich gegenseitig selber aussuchen.
Bis Yashar Opfer eines Überfalls der rechtsextremen, ultranationalistischen Grauen Wölfe wird.
Und dann sagt der Vater eben nein. Nicht, dass Yashar Kurde ist, sondern dass er halt einfach Stress produziert. Man will seine Ruhe haben und der wird angegriffen von irgendwelchen Leuten. Man weiß es nicht, er hat mit Polizei zu tun. Man ist misstrauisch. Und dann, und das ist eine super typische Dynamik für patriarchale Gesellschaften, dass die Mutter dann eine vermittelnde Rolle einnimmt.
Euer Vater hat sich umentschieden, sagte sie. Er stimmt der Hochzeit zu. Und ohne dass eine von ihnen es laut aussprach, wussten die beiden Schwestern, dass Emine es gewesen war, die ihn überzeugt hatte. Es sind immer die gleichen Argumente, erklärte Canan, nachdem ihre Mutter ins Bett gegangen war. Wenn du es nicht erlaubst, wird sie uns nie verzeihen. Falls sie überhaupt bei uns bleibt und nicht mit ihm abhaut, du nimmst uns unsere Tochter und unsere Enkel, lass sie ihre eigenen Fehler machen und so weiter. Hülya saß im Schneidersitz auf Canans Bett und flocht ihre Haare zu 2 langen Zöpfen. Ich verstehe das nicht. Sie war doch total davon überzeugt, dass Yasha Dreck am Stecken hat. Ist sie wahrscheinlich immer noch, sagte Canan. Sie hat bloß mehr Angst davor, dass mir außerhalb ihrer Kontrolle etwas passiert als innerhalb.
Özge İnan's Roman erzählt Hülyas Geschichte im Wechsel mit der von Selim, der männlichen Hauptfigur. Jede Geschichte hat ihren eigenen Erzählstrang. Während sich Hülya aus der ihr vorgegebenen Rolle als Hausfrau und Mutter emanzipieren und Ärztin werden will, erlebt Selim seine Politisierung als Schüler auf einem Internat. Die Erzählstränge kreuzen sich in der Begegnung der beiden im linken Studentenmilieu an der Universität in Izmir. Bald ziehen Hülya und Selim als Paar zusammen, unterlaufen die strikten gesellschaftlichen Konventionen, wahren aber noch den Schein.
Es gibt eine wachsende Gen Z, Generation Z, die sich dem entzieht. Das passiert ja gerade in den großen Städten. Also Istanbul, Izmir sind voller junger Menschen, die auf diese unterdrückerischen und ja, diese Dorfstrukturen, die einen so paranoid machen, weil man die ganze Zeit denkt, man wird beobachtet, darauf keinen Bock mehr haben und dann in die großen Städte ziehen.
Wir wurden schon beobachtet, als wir es noch nicht wussten. Als sie es uns spüren ließen, lockten wir uns über andere Länder ein. Die wenigsten waren mit echten Namen auf den Plattformen registriert. Mein Name war Kangal1210. Wir mussten andere werden, um sagen zu können, was wir dachten.
Dass die Figuren eigentlich gar nicht so genau wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Diese Unsicherheit, was liegt denn eigentlich vor? Also viele Leute, die inhaftiert werden, erfahren eben nicht, was genau gegen sie vorliegt. Und das war genau die Stimmung, die mir eben wichtig war zu transportieren.
In ihrem Debütroman Kangal versammelt Anna Jelis Schendke einen Freundeskreis junger Oppositioneller im Istanbul der Gegenwart. Dilek und Tekin sind ein Paar. Ihre Erzählstimmen aber sprechen jede für sich, aus der je eigenen Perspektive über ihr Leben und das ihrer Freunde im Visier des türkischen Staatsschutzes.
Die Angst ist nachhaltig und wendig. Sie erwischt dich im Alltag, bei der Familie, auf der Arbeit, in der Liebe.
Wenn Sie wollen, dann können Sie jeden dran kriegen. Wir sollen paranoid werden. Hat ja auch geklappt, bei Dilek. Die Angst darf uns nicht bestimmen. Wir müssen zu ihr sagen, du bist da, aber du bist von mir abhängig und nicht ich von dir. Wenn du Angst hast, versuchst du dich zu retten.
Wir haben gelernt, anonym zu sein. Anonym unter vielen und anonym im Netz. Aber das reicht nicht mehr. Das habe ich begriffen. Sie können die Wohnung stürmen, dich festhalten, mitnehmen. Und du kannst noch nicht einmal die Polizei rufen. Sie sind die Polizei.
Auch der Freundeskreis von Dilek und Tekin ist von Übergriffen bedroht.
Es wird nicht direkt thematisiert, warum zum Beispiel Baran immer wieder verhört wird, warum Soraya verhaftet wird. Weil gerade das eben auch, also diese Willkür, die es in der Realität leider gibt, das ist, was wie Gift in die private Beziehung sickert. Und eben genau dieses Misstrauen, diese Unsicherheit sät und eben Einfluss nimmt auf die Beziehungen, und zwar auf die intimsten Beziehungen.
Die Luft, die wir atmen, ist schwer vom Misstrauen, das sich über die Jahre in ihr festgesetzt hat. Die Stadt hat sich verändert. In unserem Viertel gibt es nicht mehr so viel Leben. Kaum jemand sitzt mehr draußen zum Essen und Trinken, zum Reden, zum Lachen. Es ging langsam los und wurde beschleunigt durch diese eine Nacht. Wir sollen nicht mehr beisammen sein, keinen Alkohol mehr trinken, uns wie richtige Türken benehmen.
Im Leben der Romanfiguren wie in der Wirklichkeit markierte die Niederschlagung der Gezi-Proteste eine Zäsur. Was im Mai 2013 als Protestaktion von Umweltschützern im Istanbuler Gezi-Park begonnen hatte, weitete sich zu einer Revolte aus, die schließlich das ganze Land erfasste. Politisch völlig gegensätzliche Gruppen stellten sich gegen den autoritären Führungsstil einer Regierung, die sich massiv in das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger einmischte, ihre Rechte und Freiheiten einschränkte. Minderjährige Schüler, LGBTQ-Aktivisten, Oppositionspolitiker, Feministinnen, Frauen mit Kopftuch, Kemalisten, Kurden, sogar AKP-Wähler. Ausgerüstet mit Helmen, Schwimmbrillen oder Gasmasken versuchten sie gemeinsam, den Wasserwerfern und dem Reizgas der Polizeikräfte standzuhalten.
Und deswegen, glaube ich, war gerade dieser junge, sehr kreative und bunte und vielfältige Protest von Gezi auch so eine starke Bedrohung, weil da eben Menschen zusammengekommen sind. Deswegen wurde da auch so massiv dagegen vorgegangen, weil das ja genau das war, was eben zu einer Gefahr werden konnte für die Regierung.
3 Jahre später, im Juni 2016, folgte der vorerst letzte Militärputsch, der sich von den vorhergehenden darin unterschied, dass er misslang. Und dass es Bürgerinnen und Bürger waren, die sich, vom Präsidenten persönlich mobilisiert und dazu aufgerufen, gegen die Panzer stellten. Auf der Bosporusbrücke in Istanbul spielten sich grausame Szenen ab. Soldaten, Zivilisten und Polizeibeamte brachten sich gegenseitig um. 42 Menschen starben. Der vereitelte Staatsstreich löste eine beispiellose Säuberungswelle aus. Dass seitdem niemand, der noch Kritik übt, sicher vor Verfolgung sein kann, erfahren nun auch Anna Jelis Schendkes Romanfiguren.
Das ist tatsächlich auch so im Prozess des Schreibens erst so richtig klar geworden für mich, dass die Position der Figuren zu dem Putsch eigentlich eine ziemlich privilegierte ist, weil eben diese Unterdrückung, die jetzt dann viele gespürt haben, andere schon sehr viel früher wahrgenommen haben und dem ausgesetzt waren. Zum Beispiel Kurdinnen und Kurden, Armenierinnen und Armenier. Das heißt, dass eine Bedrohung auf einmal real wurde für Leute, die vielleicht vorher nicht fürchten mussten, ins Gefängnis zu kommen, willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt zu sein und so weiter.
Ich habe oft versucht, Tekin zu überzeugen, dass wir einen Plan brauchen. In diesem Land kann jederzeit alles passieren. Aber er will sich nicht vertreiben lassen. Er werde nicht gehen, sagte er. Er sei hier zu Hause und er wolle dafür kämpfen, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Für diesen Kampf nimmt er in Kauf, dass wir verhaftet werden. Sag mir, Tekin, wie willst du aus dem Gefängnis herauskämpfen?
Meine Eltern sind alt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will erleben, dass Soraya wieder freikommt. Dass wir dabei sind, wenn es passieren sollte. Dass, was wir tun und tun werden, etwas verändert. Ich will nicht in einem anderen Land sitzen und in den Nachrichten davon hören.
Ich gehe, bevor passiert, was anderen schon passiert ist. Und ich gehe nur jetzt schon, weil ich es kann. Ich sehe, wie andere nicht mehr fliehen können, wie sie schwimmen müssen, wie sie sterben.
Als Dilek mit einem Touristenvisum allein und ohne ihren Freund Tekin nach Deutschland ausreist, kann sie, bis sie erfolgreich die Passkontrolle passiert, nicht sicher sein, ob sie verhaftet werden wird.
Wenn eben nicht klar ist, aber es sehr möglich erscheint, weil eben im Umfeld genau das passiert, bin ich existenziell bedroht oder bin ich es nicht, dann stellt sich natürlich die Frage, ab wann handelt es sich um eine Flucht oder wann ist es Migration? Und was bedeutet es überhaupt auch, Asyl zu beantragen? Wann kann man das überhaupt machen? Also ich finde, dass das nicht letztendlich klar wird bei Dilek, was das genau ist an der Stelle.
Der Drive, das Land zu verlassen, dieser ursprüngliche Impuls, was wäre, wenn wir jetzt das Land verlassen? Das kam öfter von den Männern als von den Frauen.
Repressionen bekamen 30 Jahre früher auch schon die Figuren Hülya und Selim im Roman von Özge İnan zu spüren. Während Hülya noch Medizin in İzmir studierte, arbeitete Selim, der 7 Jahre älter ist, bereits als Journalist. Besonders virulent war in den 1980er und 90er Jahren die sogenannte Kurdenfrage, der Kampf der Kurden um ihre Autonomie.
Erinnerst du dich an Kemal? Er wird jetzt angeklagt, weil er eine Rede gehalten und darin das Wort Kurdistan benutzt hat. Für jede Erwähnung beantragt die Staatsanwaltschaft 5 Jahre. Wie oft hat er es denn gesagt? 8 Mal. Hülya richtete sich auf und starrte Selim an. Und wieso sollst du aussagen? Weil ich, Idiot, in der Redaktionssitzung vorgeschlagen habe, über den Fall zu berichten.
Als Selim ein Verfahren droht, müssen auch diese beiden sich fragen, gehen oder bleiben? Emigrieren oder standhalten? Selim wirft schließlich Hülyas Schwangerschaft in die Waagschale.
Selim sah Hülya in die Augen. Man hat nur eine Heimat. Und unsere ist voller Chaos und Scheiße. Man hat nur eine Heimat, wiederholte Hülya. Genau deshalb will ich bleiben. Nicht, weil es die Türkei ist, sondern weil es unser Zuhause ist. Und du willst von mir, dass ich in die Fremde gehe für den Rest meines Lebens. Selim legte den Kopf schief und sprach erst, als Hülya ihn ansah. Wir müssen entscheiden, ob wir unserem Kind dieses Land zumuten können, nur weil wir woanders nicht fremd sein wollen. Ob wir das Recht dazu haben. Für mich ist das die einfachste Frage der Welt. Natürlich ist es für dich einfach. Du sprichst 3 Sprachen, hast einen Uni-Abschluss, sogar Aussicht auf eine Arbeit in Deutschland. Was hab ich? Absolut nichts.
Die politische Migration war für die Frauen noch viel mehr als für die Männer immer verbunden mit einer Deklassierung und einer Degradierung. Aus einer Position als politisch engagierte Person, als Studentin, als jemand, der sich doch ein Stück Freiheit erkämpft hat, dann eben zurückgeworfen in die Sprachlosigkeit und auch in die politische Wirkungslosigkeit. Das ist eine Erfahrung, die viele Frauen leider so machen mussten.
In Deutschland bringt Hülya ihr Kind zur Welt und hat einen Ausbildungsplatz in einer Apotheke in Aussicht, als sie zum 2. Mal schwanger wird. Ihren Traum, Ärztin zu werden, wird sie begraben. Anna Jelis Schendkes Roman Kangal erzählt von politisch motivierter Migration in der Gegenwart. Dilek, die vor den Repressionen aus Istanbul geflüchtet ist, sucht in Deutschland den Kontakt zu ihrer Cousine Ayla. Auch Ayla hat die Autorin Anna Jelis Schendke in ihrem Roman eine Erzählstimme gegeben, mit der die Perspektive von in Deutschland aufgewachsenen Deutschtürken zu Wort kommt. Viele, die sich nicht einbürgern ließen und das türkische Wahlrecht haben, machen davon auch Gebrauch. Auf diese Realität wird im Roman Bezug genommen, wenn Dilek etwa bitter anmerkt:
Von Deutschland aus wählen sie die Parteien, die mein Land zu einem gemacht haben, in dem man nicht mehr bleiben kann.
Ayla dagegen ist als junge türkische Deutsche oder doch deutsche Türkin eher mit Identitätsfragen als mit türkischer Politik beschäftigt. Sie freut sich über das Wiederauftauchen ihrer Cousine Dilek nach langem Kontaktabbruch. Ihre Mütter hatten sich zerstritten. Seitdem fanden keine gegenseitigen Familienbesuche in Istanbul und Frankfurt statt.
Mir war eben gerade dieses Aufeinanderprallen der Perspektiven eigentlich ein Schlüssel oder sehr wichtig in diesem Text. Was passiert eigentlich, wenn die aufeinandertreffen? Wie sprechen die miteinander? Wie geht Ayla damit um? Reflektiert sie Positionen? Politisiert sie sich? Interessiert sie sich? Und sie kommt ja auch sehr stark ins Nachdenken, was ihr eigenes Leben anbelangt.
Ich vermisse die Türkei, sage ich. Will eigentlich sagen, ich vermisse unser Zuhause. Aber es ist mehr Dileks Zuhause als meins. Was genau vermisst du? Die Leute, das Wetter, einfach die Mentalität. Mentalität? Ich meine damit, wie die Leute sind. Du musst nicht lange erklären, warum du was machst. Und die Menschen sind einfach herzlicher. Sie kenne viele Menschen in der Türkei, die alles andere als herzlich seien, sagt sie. Und sie meint es ernster, als ich erwartet habe. Ja, die gibt es überall. Ich lache. Die Stimme der Trommel klingt aus der Ferne schön. Das gibt es nicht im Deutschen. Nicht? Und ich lache wieder. Obwohl ich genau weiß, was sie mir damit sagen will.
Dilek aber, die in Deutschland Zuflucht suchte, kann auch hier nicht sicher sein. Für die Gefahr, in der sie schwebt, fehlt Ayla, wie den meisten Deutschen, das Problembewusstsein.
Ziel von türkischen Nationalisten sind nicht typische Deutsche sozusagen, sondern Ziel von denen sind halt alle, die sich oppositionell verstehen zu dem, was in der Türkei passiert, die gegen den Nationalismus sich engagieren oder die halt einfach kurdisch sind oder Armenierin oder Armenier sind. Das heißt, es ist eine rechtsextreme Bewegung auch einfach. Und das ist auch eine Angst, die Dilek natürlich in Deutschland haben muss. Eine Angst vor Verfolgung, Entdeckung, vor versehentlicher Denunziation, vor absichtlicher Denunziation. Und das ist eine Realität in Deutschland.
Mark Sinan, der Autor mit türkisch-armenisch-deutschen Wurzeln, lässt seinen Protagonisten Kaan einen langen Weg zurücklegen, um der Geschichte seiner Großmutter und damit auch sich selbst endlich nahe zu kommen.
Die Tatsache, dass die Großmutter Armenierin ist, ist ja wie so eine Art Wolke, die über dem Buch schwebt. Und das war für mich als Konstrukt sehr wichtig, dass der Leser immer weiß, dass ist da drin, aber sich auch wundert, woher kommt denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich für eine Geschichte? Ich glaube, dass das auch den Realitäten entspricht.
Ein Völkermord, der geleugnet wird, muss dem Vergessen entrissen, aufgedeckt, erinnert werden. Dieser Aufgabe stellt sich Kaan und die Rückkehr in die Türkei hilft ihm dabei. Er ist Musiker und Komponist geworden und wohnt als Stipendiat in der Akademie Tarabya in Istanbul. Seine kleine Tochter Aurora ist bei ihm.
Tarabya bewirkt etwas in Kaan. Er denkt an seine Großmutter, seine Anne, sieht sie in Aurora, wenn die vergnügt durch den schier endlosen Park der Akademie stapft. Aurora ist etwa so alt wie Wahide, als sie ihre Eltern verlor. Wie fühlt sich ein Kind, dessen Eltern fliehen und es zurücklassen? Fühlt es sich schuldig? Wann hört es je auf zu warten? Lernt es, die eigenen Eltern zu hassen? Die Dimension des Verlusts wird Kaan zum ersten Mal klar, als er die Wucht der eigenen Liebe zu seiner Tochter erfährt. Die Tränen stürzen aus seiner Seele. Aber es sind nicht seine Tränen. Es ist das Meer der ungeweinten Tränen anderer.
Das endet nicht damit, dass ich sterbe und mein Kind ist dann frei davon. Nein, das sind sozusagen Prozesse, die kontinuierlich fortwirken. Das sind Fäden, die legen sich mal schlafen, sag ich mal. Ne? Aber die sind halt in uns drin, weil diese ganzen Anteile an Täterschaft und Opferschaft in uns als Menschen fortleben. Also ich würde es mal positiv drehen. Ich vermute, dass wir eben in einer Gesellschaft, die sich kontinuierlich mit Vergangenheit beschäftigt, eine viel bessere Gegenwart haben können.
Und wie blicken die Exilanten, die wie ihre Romanfiguren Hülya und Selim vor 30 Jahren nach Deutschland kamen, heute auf ihr Heimatland? Özge İnan bemerkt bei ihrer Elterngeneration eine große innere Distanz.
Weil man einfach nicht mehr so viel sich zu hoffen traut. Weil sie eben wissen, genauso wie von heute auf morgen was super Tolles passieren kann, wie zum Beispiel Gezi, kann auch wirklich alles komplett vor die Wand fahren. Und dann will man eben nicht schon wieder zum 100. Mal so einen inneren Scherbenhaufen verspüren, sondern man will irgendwie gewappnet sein.
Exil Almanya, die türkische Republik im deutschsprachigen Roman von Sabine Voss. Es sprachen Annika Mauer, Eva Meckbach und Robert Frank. Regie Stefanie Lasay, Ton Ralf Perz, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.